grimmige Grau. Kapitel 10. Der Tümpel der Tränen. Das soll der Teich der Träume sein? Fragte Andi und starrte auf das pechschwarze Wasser hinab. So schwarz war es, dass man kaum etwas unter seiner Oberfläche erkennen konnte. Immer wieder stiegen träge Blasen auf, und wenn sie zerplatzten, kam dieser faulige Pfützengeruch. Meckermähnes Gesicht spiegelte sich auf dem Teich. In dem schwarzen Wasser sah es noch grummeliger aus als sonst. »Hm«, brummte er. Andi sah sich um. Die Bäume am Teich waren klein und hatten knorrige Äste. Ihre Blätter hingen müde herab und sie raschelten kaum. Ein paar Trauerweiden ließen ihre Blätter verzagt über den Boden streifen, als wären sie zu erschöpft, den Kopf zu heben. In den Bäumen entdeckte sie Vogelnester. Regungslose Vögel streckten ihre Schnäbel heraus und sahen ängstlich drein. Ein paar dicke Frösche hockten am Ufer und beschwerten sich.
»Ist das kalt hier«, quakte einer, »und düster und feucht. Der Matsch ist viel zu weich und die trägen Fliegen viel zu leicht zu fangen. Man muss ja kaum springen und meine Zunge sich kaum anstrengen. Ich werde dick werden und meine Zunge faul. Und außerdem schmecken die Fliegen nach Matsch.«
Zwei Libellen brummten heran und beäugten Andi neugierig.
»Teich der Träume?« fragte eine mit zirpender Stimme. »Das hier ist der Tümpel der Tränen«, sagte die andere.
Erschrocken sah Andi zum Meckermähne. Machte der nur.
»Wie soll ich hier denn Clarence finden?« fragte sie. Angst und Ärger breiteten sich in ihr aus und frische Stinkeblasen zerplatzten auf der Seeoberfläche. »Ich kann ja wohl unmöglich in dieser Brühe schwimmen gehen.«
Immer mehr Blasen stiegen auf, je ängstlicher und wütender sie wurde. Sie verströmten ihren Gestank und hinterließen hellbraunen Schaum. Machte Meckermähne.
»Na, herzlichen Dank auch«, schimpfte Andi und schwang sich von seinem Rücken. Der See brodelte jetzt vor Blasen und der Gestank war so eklig, dass Pinky den Reißverschlussmund verzog. Der Schaum bildete kleine Häufchen, die über den See trieben und das Schilf verklebten. Pinky ratschte beunruhigt, als sie vorsichtig an das Teichufer herantrat. Der Rucksack mochte Wasser nicht, weil es ihm die Filzstiftmuster aus dem Stoff wusch. Sie setzte ihn behutsam auf ein Mooskissen und beugte sich dann über die Wasseroberfläche. Es zeigte ihr eine Andi mit einer tiefen, wütenden Stirnfalte. Verärgert griff Andi in den Tümpel, um ihr Spiegelbild zu verwirbeln. Sie erschrak. Das Wasser war ja warm. Und nicht nur das. Vorsichtig steckte sie einen Finger in den See und zog ihn wieder heraus. Ein leuchtendes kleines Loch, so dick wie ihr Finger, blieb zurück und verschloss sich gleich wieder. Sie versuchte es mit der ganzen Hand. Abermals ein leuchtendes Loch, darunter der strahlend helle Sand eines glasklaren Sees. Andi konnte nicht genug davon bekommen. Es war fast so, als wäre die schwarze Teichoberfläche nur ein Tuch und darunter kam ein wunderschöner See zum Vorschein. Und das Seltsamste von allem, wenn sie ihren Arm wieder aus dem Wasser zog, war er vollständig trocken. Sie hob ihre trockene Hand fasziniert hoch und zeigte sie Meckermähne. Der jedoch machte nur ein sagenhaft gelangweiltes Gesicht.
»Ja, ja«, brummte er und gähnte.
Während du hier im Wasser herumplanschst, haue ich mich eine Runde aufs Ohr.
Mit schaukelndem Bauch trottete er an Andi vorbei. Sie sah ihm verärgert nach. Jeder Anflug von Nettigkeit, der vorhin bei ihm aufgeblitzt war, hatte sich nun wieder vollständig verflüchtigt. Mit einem tiefen, faulen Seufzer ließ sich Meckermähne an einem kleinen, knorrigen Baum nieder. Der Baum schaukelte heftig und das Vogelnest darin schwankte herum. Drei Spatzenkinder linsten ängstlich heraus und ihre beiden Eltern blickten besorgt. Sie gaben keinen Mucks von sich.
Meckermähne interessierte das alles nicht. Er verschränkte die Hufe hinter seinem Kopf und schloss die Augen. Pinky sah ihn so enttäuscht an, dass Andi wieder wütend wurde. Weitere Schaumblasen zerplatzten auf der Seeoberfläche.
Meckermähne, sagte sie zu Pinky, was haben wir denn anderes erwartet?
Sie lächelte ermutigend und Pinky lächelte tapfer zurück.
Als Andi abermals die Hand ins Wasser tauchte, hüpfte der Rucksack ängstlich ein Stück beiseite, damit er nicht doch aus Versehen nass gespritzt wurde. Die Wurzeln und Schlingpflanzen, auf die er geriet, begannen zu rascheln und sich zurückzuziehen. Wie dünne Schlangen mit Blättern sahen sie aus und Pinkys Augen wurden groß vor Angst.
Andi wusste nicht, was sie tun sollte. »Ich«, stammelte sie, »ich werde in den See müssen.«
Gerührt beobachtete sie, wie Pinky abermals ein tapferes Gesicht machte. Es wurde jedoch sofort wieder ängstlich, als eine Libelle herbeigebrummt kam, vor dem Rucksack in der Luft stehen blieb und ihn mit ihren schillernden Riesenaugen anstarrte.
»Ich beeile mich«, versprach sie und war ganz verzweifelt.
Meckermähne lehnte in aller Seelenruhe an diesem Baum und schlief. Das Vogelnest erbebte bei jedem Schnarcher.
Andi zog einen Schuh aus und tauchte ihr Bein ins Wasser. Sie erwartete, dass ihre Hose von Seewasser vollgesaugt wurde, aber unter der Oberfläche trug sie gar keine Hose. Als sie das Bein wieder herauszog, war der Stoff knochentrocken. Sie ging mit dem zweiten Bein hinein. Der Ufersand an ihren Füßen war warm und weich. Bis zu den Knien stieg sie ins Wasser und hob sie vorsichtshalber noch einmal hoch. Und abermals trocken. Sie winkte Pinky zu sich. Vielleicht konnte sie ihn ja doch mitnehmen. Aber der schüttelte so verängstigt seinen Rucksackkopf, dass sie es bleiben ließ. Immer weiter stapfte sie in den Teich hinaus und als sie bis zum Bauchnabel im Wasser stand, sah sie, dass sie unter der Wasseroberfläche einen Badeanzug trug. Sie blickte auf den Seegrund. Ganz klar war das Wasser und hell erleuchtet und Lichtreflexionen huschten den Sand entlang. Es sah aus, als würde eine freundliche Sonne über dem Teich stehen und nicht diese traurigen Dunstschwaden und die traurigen Äste, die alles beschatteten. Einen weiteren Schritt ging sie und als sie schon bis zu den Schultern in den Fluten war, ratschte Pinky einen verängstigten Ratscher. Das Ufer war nun bereits ein gutes Stück entfernt, aber sie sah, dass seine Filzstiftaugen angstgeweitet waren.
»Ich beeile mich«, rief Andi ihm verzweifelt zu, »wirklich!«
Eine Schlingpflanze griff nach Pinky. Er sprang erschrocken zurück und trat auf einen Frosch, der ihn erbost anquakte und ihm wütend auf den Kopf hüpfte. Pinkys Rucksackkopf wurde von dem dicken Quaker ganz eingedellt. Tränen erschienen in Pinkys Filzstiftaugen und er ratschte verzweifelt mit seinem Reißverschluss. Es zerriss Andi schier das Herz. Sie konnte Pinky hier doch unmöglich alleine zurücklassen. Dann musste sie sich eben etwas anderes überlegen, um Clarence zu finden.
Gerade wollte sie umkehren, als Meckermähnes grummelige Stimme erklang.
»Hey, Reißverschluss, Ratscher«, brummte er.
Andi war gar nicht aufgefallen, dass er zu schnarchen aufgehört hatte.
Das Nicht-Einhorn lehnte noch immer am Baum und hatte weiterhin die Vorderhufe hinter dem Kopf verschränkt.
Ein Auge jedoch hatte er geöffnet und es lag auf Pinky. Pinky drehte sich zu ihm um und ratschte einmal, schüchtern und ängstlich.
»Klar meine ich dich«, brummte das Nicht-Einhorn. »Oder siehst du hier noch einen anderen Reißverschluss, Ratscher?«
Er schnaufte einen tiefen Pferdeseufzer, als müsste er sich zu einer schweren Entscheidung durchringen.
»Du kannst bei mir auf sie warten«, sagte er schließlich, »wenn es denn unbedingt sein muss.«
Pinky drehte sich verunsichert zu Andi um. Die nickte ihm ermutigend zu.
»Na mach schon«, murrte Meckermähne, »bevor ich es mir anders überlege.«
Pinky jedoch sah noch immer Andi an und sein Rucksackgesicht war schwer von Sorgen.
»Ihr wird da nichts passieren«, sagte Meckermähne und klang dabei wieder so unfassbar gelangweilt. »Das hier ist der Teich der Träume«, er seufzte tief. »Niemandem passiert hier etwas, egal wie er auf den ersten Blick aussieht und egal wie viel neunmal kluge Libellen einem etwas anderes erzählen wollen.«
Mit so einer Gewissheit sagte er das, dass Andi ein Verdacht kam.
»Du wusstest davon«, rief sie verärgert und hob ein Bein aus dem Wasser, das sofort zu einem trockenen Hosenbein wurde.
»Ach, woher«, sagte Meckermähne.
Und begann dann zu grinsen. Ein richtig dickes, unverschämtes, selbstzufriedenes Pferdegrinsen.
Andi wäre jetzt ja gern sauer auf ihn gewesen, aber dieses Grinsen sah so herrlich dämlich aus.
Die Ohren angelegt, die Lippen zurückgezogen und eine breite Reihe grinsender Pferdezähne. Andi konnte einfach nicht verhindern, dass sie selber grinsen musste.
»Schön, dass du deinen Spaß hast«, grollte sie.
»Man tut, was man kann.«
Pinky beobachtete das und entspannte sich ein wenig. Er vergewisserte sich ein letztes Mal, dass es Andi gut ging und hüpfte schließlich zu dem grinsenden Nicht-Einhorn herüber.
»Wehe, du schnarchst«, warnte Meckermähne den Rucksack, als der bei ihm angekommen war.
Gerade wollte er wieder die Augen schließen. Dann jedoch bemerkte er offenbar, dass er von Pinky angestarrt wurde.
»Was?«, murrte Meckermähne.
Irgendetwas erschien auf Pinkys Rucksackgesicht.
»Ach je«, stöhnte das Nicht-Einhorn und warf die Vorderhufe in die Luft.
Pinky ratschte schüchtern.
»Na schön«, gab Meckermähne schließlich nach. »Bei dem Geratsche kriegt sonst ja niemand ein Auge zu.«
Pinky ratschte glücklich. Dann hüpfte er auf Meckermähnes Bauch.
»Ist jetzt endlich Ruhe?«
Pinky ratschte einen feierlichen Ratscher und machte es sich auf der Wampe von dem Nicht-Einhorn gemütlich.
»Das will ich auch schwer hoffen.«
Das Nicht-Einhorn schloss die Augen und begann tief zu schnaufen. Sein Bauch hob und senkte sich dabei und Pinky kam ins Rutschen. Erstaunlich flink huschte Meckermähnes Vorderhuf hinter seinem Kopf hervor und schob den Rucksack vorsichtig zurück. Dann legte er den Huf behutsam auf ihn und drückte ihn sanft an sich. Andi wurde es wieder ganz warm im Bauch, als sie das sah.
»Da plätschert ja gar kein Wasser«, brummte Meckermähne, ohne die Augen zu öffnen. »Hast du nicht irgendwas in diesem Teich zu erledigen?«
»Ja, ja«, brummte Andi zurück, vermutete aber, dass man das Lächeln in ihrer Stimme hören konnte.
Sie drehte sich um und ging weiter in den See hinaus. Als ihr das Wasser bis zum Kinn gestiegen war, blieb sie stehen.
»Jetzt wird es spannend«, dachte sie
holte Luft und tauchte unter die Oberfläche. Sie öffnete die Augen. Normalerweise sah man ohne Taucherbrille ja total verschwommen, wenn man unter Wasser war, aber sie sah so klar, als wären ihre Augen für dieses Wasser gemacht. Fasziniert ließ sie sich in den Ufersand sinken. Sie spürte, dass sich an ihrem Hals etwas zu bilden begann. Das Seewasser strömte dort hinein und fühlte sich ganz warm und prickelnd und belebend an. Und Andi bemerkte, dass sie gar nicht das Bedürfnis bekam, einzuatmen. Vorsichtig tastete sie nach ihrem Hals. Kiemen, dachte sie. Das müssen Kiemen sein. Und wie warm sich das Wasser in ihren Kiemen anfühlte. Es war nicht nur prickelnd und warm, es hatte auch einen Geschmack. Oder nein, es hatte einen Geruch. Oder nein, irgendwie war es eine Mischung aus beidem. Und was für tolle Geruchsgeschmäcker hier herumschwebten. Da waren kleine Algenteilchen, die frisch und grün rochen. Ein bisschen wie gemähtes Gras an einem Sommermorgen. Und da war eine Versammlung von Muscheln, die irgendwie gemütlich roch. Wie ein Zimmer, in dem gerade ein Kaffeekränzchen abgehalten wurde. Es war, als würde ihr das Wasser zuflüstern, als würde es ihr Geschichten erzählen, die sich in diesem Geruchsgeschmack versteckten. Als sie sich satt geschnuppert hatte, wurde sie neugierig. Hier muss es noch mehr zu entdecken geben. Noch mehr Geruchsgeschmäcker. Vor ihr wogte eine Wand aus langen Seegräsern. Hellgrün waren sie und irgendwie blasig. Und normalerweise hätte Andi sich davor gefürchtet, sie zu berühren. Aber sie riechschmeckten so toll. Nach herrlich grünen Gewächsen, nach feuchtem, sauberen Sand. Und da war noch ein anderer Geruchsgeschmack, dem sie unbedingt auf die Spur kommen wollte. Irgendwie silbrig war er und frech. Andi schwamm darauf zu und die breiten Grashalme teilten sich vor ihr. Sie tauchte durch das Seegras hindurch. Es strich ihr über die Arme und kitzelte sie an den Füßen. Aber es fühlte sich weich und warm und freundlich an. Der silbrige Geruchsgeschmack wurde ganz stark und plötzlich sah sie ein paar kleine silberne Fische zwischen den Halmen hervorlugen. Sie begannen, Andi zu umschwärmen. »Wer bist du?« fragten sie und stupsten sie frech mit ihren Nasen an. »Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du?« »Ich bin Andi«, sagte Andi, und ihre Stimme klang tief und voll im Wasser wieder. »Und wer seid ihr?« Die Fische jedoch huschten nur schnell davon und kicherten ein freches Kichern. Andi sah ihnen lächelnd hinterher. Dann teilte sich das Seegras vor ihr und sie konnte bis hinab auf den Grund des Sees blicken. Ein Laut des Staunens entwich ihr. Im seichteren Wasser erhoben sich überall sandige Hügel, auf denen Wälder von Seegras wogten. Freche Fische lugten immer wieder heraus. Aber im tieferen Gewässer wurde der Sand von wunderschönen Korallengebilden ersetzt. Weiß und löchrig und luftig waren sie und ihr Duft war herrlich sauber und lebendig und fest wie ein Stein, der sich in der Sonne aufgeheizt hatte. Wie Paläste ragten sie vom Seegrund empor und Fische in allen Farben und Formen schwirrten zwischen ihnen umher. Der Hauch ihres Duftes erreichte Andi. Glitzernde Schwärme umschwirrten die Korallentürme und überall in ihren Nischen wuchsen hübsche, bunte Wasserpflanzen, die sich sacht in der Strömung wiegten. Auch ein Hauch ihres Duftes wehte zu Andi herüber und sie schloss verzückt die Augen. Es war der süßeste und interessanteste und neueste Geruch, den sie je gerochen hatte. Sie hatte einmal mit Papa das Tropenhaus des Botanischen Gartens besucht und auch der war voll mit neuen und spannenden Gerüchen gewesen, aber mit dem Duft hier war er nicht zu vergleichen. Ein Gefühl von tiefem Vertrauen erfüllte sie und so ließ sie sich einfach in die Strömung fallen und von ihr an den Grund des Sees tragen. Das Wasser war so angenehm und die Strömung so sanft. Es fühlte sich an, als würde sie an einem lauen Sommerabend über einen Strand schweben. Fische schwebten an ihr vorbei. »Wer bist du?« fragten ihre Münder. Aber eigentlich war es ihr Geruch, der mit Andi redete. Jeder von ihnen roch anders und sie alle rochen irgendwie fröhlich und freundlich und neugierig und irgendwann konnte Andi sogar Worte in dem Geruch verstehen. »Wer bist du?« fragte sie ein gemütlicher, dicker Fisch, aber sein Geruch sagte, »Hallo Andi, schön, dass du uns besuchst.« Zufrieden schwamm er dann seiner Wege, ohne auf eine weitere Antwort zu warten. So schwebte Andi auf die Mitte des Sees zu, über Seegraswälder hinweg, durch eine Ansammlung silbriger Fische hindurch, die jauchzend auseinanderstoben, an unzähligen Korallentürmen vorbei, von deren kleinen Höhlenöffnungen sie neugierige Augen ansahen und ihr Geruchsbotschaften schickten. Vorbei auch an den vielen Wasserpflanzen mit ihrem betörenden Duft, der mit nichts auf der Welt zu vergleichen war. Und schließlich, als sie um einen Korallenturm herumbog, war da der prachtvollste Korallenpalast von allen. Genau in der Mitte des Sees war er und seine Türmchen reichten fast bis zur Seeoberfläche. Überall lugten Seebewohner aus den Fensterchen und Öffnungen und vor dem Palast erstreckte sich eine Fläche von feierlichem, weißem Sand. Zwei besonders prächtige Fische schwammen vor dem Eingang des Palastes. Mit würdevollem Flossenschwung schienen sie auf Andi zu warten. Von allen Seiten strömten Seebewohner herbei und wirbelten ganz aufgeregt um Andi herum. »Wer bist du?« fragten sie. »Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du?« Überall wurde Andi von freundlichen Fischnasen angestupst und die freundlichen Gerüche bestürmten sie. Es war ein riesiges Willkommensdurcheinander. Die Gerüche waren wie ein Stimmenmeer aus herzlichen Begrüßungsbotschaften, aber es waren viel zu viele, als dass Andi irgendwelche Einzelheiten hätte verstehen können. Die Strömung setzte Andi genau vor dem Palasteingang ab und sie ließ sich in dem weichen Sand nieder. »Willkommen«, sagten die prachtvollen Fische. Andi bedankte sich. Die beiden waren weiß, mit einem Hauch von Rosa. Das Rosa wurde zu ihren Flossen hin immer kräftiger und bildete dort einen Rand von zartem Rot. Die übrigen Fische umschwammen das Geschehen in einem respektvollen Kreis und betrachteten es neugierig. Gespanntes Geruchsgeflüster sank zu Andi herab. »Ich kenne die beiden«, begriff sie plötzlich. Sie kannte auch den Palast. Sie erinnerte sich an das Spiel, das sie mit Melissa in der letzten Pause vor den Sommerferien gespielt hatte. Die Hochzeit von Pompinella und Edelbald im prachtvollen Schloss Rosenelf. Ihre Flossen sahen genauso aus wie die Blüten, die der Wind auf dem Pausenhof-Spielplatz aufgewirbelt hatte. »Ihr seid Pompinella und Edelbald«, rief sie den beiden entgegen. Ein freundlicher Geruch entströmte ihnen. »Wir sind nur eine von vielen Geschichten, die in deiner Fantasie wohnen«, sagte Pompinella. »Das hier ist dein Teich der Träume.« »Dein Teich der Träume«, ein Schreck durchfuhr Andi. »Aber wenn das mein Teich der Träume ist, dann kann ich Clarence hier ja gar nicht finden.« »Du wirst ihn finden«, sagte Pompinella.
»Aber nicht hier«, sagte Edelbald.
»Wenn du zurück nach Hause kehrst, wird er dort auf dich warten«, sagten beide. Andi sank ein Stück tiefer in den Sand. Sie spürte, dass ihr ein verzweifelter Geruch entströmte. »Aber ich brauche ihn doch«, sagte sie, »um das grimmige Grau zu vertreiben.«
»Versuche nicht, das grimmige Grau zu vertreiben«, sagte Edelbald.
»Versuche dich an deinen Teich der Träume zu erinnern«, antwortete Pompinella. »Jeder hat einen Teich der Träume«, sagten beide. »Und nichts und niemand kann ihn jemals zerstören.« »Ja, aber Wie sollte sie nur erklären, dass da oben ein Grau wütete, das alle freundlichen Gesichter vertrieb, das Bäume in Trauerklöße verwandelte und Blumen in gemeine Stänkerer? Niemand kann einen Teich der Träume zerstören, wiederholten sie, oder ihn in etwas anderes verwandeln. Sogar, wenn er manchmal wie ein Tümpel der Tränen aussieht.
Manche Menschen vergessen ihn.
Manche haben ihn bis heute nicht gefunden.
Manche glauben nicht, dass es ihn überhaupt gibt.
Und doch spricht er zu ihnen.
Schickt ihnen nur die ermutigendsten Träume.
Oder flüstert ihnen Rat zu.
Für manche ist er nur ein Gefühl.
Eines, das ihnen sagt, was richtig ist.
Eines, das ihnen sagt, was wichtig ist.
Manche verlernen es, auf dieses Gefühl zu hören.
Für manche bleibt er lange Zeit ein Tümpel der Tränen.
Aber manche spüren den Teich der Träume so deutlich wie du.
Sie vertrauen dem Gefühl, das von dort zu ihnen steigt.
Sie vertrauen den Farben, die von dort zu ihnen steigen.
Sie vertrauen den Gesichtern, die sie von dort anlächeln.
Sie vertrauen den Geschichten, die von dort zu ihnen sprechen.
Und sie helfen anderen damit, ihren Teich der Träume zu finden. Die beiden schwammen einen würdevollen Kreis. Und nur die Mutigsten, sagten sie, kommen ins Allmögliche und machen sich auf die Suche nach ihm. Und wer es wagt, in ihn hinabzusteigen,
wird seine Wasser atmen,
seine Wärme spüren,
seine Weisheit erfahren,
die Welt durch seine Augen sehen
und neuen Mut fassen.
Andi saß im Sand und der Mund stand ihr offen. Sie verstand nicht alles, was die beiden Fische ihr erzählten. Nun, ihr Kopf verstand es nicht, aber ihr Bauch irgendwie schon.
Sie spürte ein ganz warmes, zufriedenes Gefühl, das tief in ihr drin saß, das schon immer in ihr gesessen hatte. Es war ein Gefühl, das sie jetzt anzulächeln schien. Ein Gefühl von Verstehen. Ein Gefühl von Vertrauen. Clarence wollte, dass ich hierher komme, begriff sie. Er wollte, dass ich den Mut aufbringe, dieses Abenteuer zu bestehen. Von überall drang nun freundlicher Geruch zu ihr heran. Er hüllte sie ein und sie fühlte sich, als würde sie mit dem See verschmelzen. Als würde sie jeden Gedanken hören, der hier gedacht wurde. Als würde sie jeden Traum sehen, der hier geträumt wurde und jede Geschichte spüren, die hier entstehen konnte.
»Kehre an die Oberfläche zurück«, sagte Pompinella.
»Und betrachte den Weg, den du gegangen bist, mit neuen Augen«, sagte Edelbald.
Ein warmer Wirbel hob sie sanft vom Sand. Er schien seinen Ursprung direkt in ihrem Bauch zu haben, wo dieses warme Gefühl herkam. Langsam stieg sie vom Boden und schwebte der Seeoberfläche entgegen. Fische umschwärmten sie. Alte Träume flüsterten in ihrem Duft und neue, ungeborene Ideen räkelten sich.
»Egal, wo du bist«, rief ihr Edelbald nach.
»Egal, was geschieht«, rief Pompinella.
»Wir sind immer für dich hier«, riefen beide. »Und egal, wie dunkel ein Zimmer ist«, fügten sie hinzu,
»dein Zauber wird es immer ein bisschen heller machen. Und du wirst damit diejenigen zum Leuchten bringen, die ebenso viel Licht in sich tragen wie du. Und ihr Leuchten wird dann auch deinen Weg erhellen.« Abermals Worte, die der Kopf nicht verstand. Abermals Worte, die sich warm und sanft in ihrem Bauch ausbreiteten und mit einem Gefühl von tiefem Vertrauen erfüllten. Andi blickte zur Seeoberfläche empor und spürte, wie ihr der Frieden entströmte. Wo über dem Tümpel der Tränen noch Dunst gehangen war, strahlte nun die Sonne. Wo knotige Bäume still in der Düsternis gestanden hatten, tanzten sie nun mit kräftig grünen Kronen im Licht. Wo traurige Vögel reglos in ihren Nestern gehockt waren, flatterten sie nun vergnügt umher.
»Meckermähne«, dachte Andi aufgeregt.
Gleich würde sie ihn durch die Seeoberfläche hindurch sehen.
wie er wohl aussah, wenn sie ihn mit neuen Augen betrachtete? Bestimmt würde er ein stattliches Einhorn sein, mit geradem Horn und flachem Bauch und strahlendem Fell und muskulösen Flanken und glänzender Mähne. Hoffentlich würde Pinky der muskulöse Bauch nicht zu ungemütlich sein, und da tauchte er plötzlich auf. Und was Andy sah, war Meckermähne. Noch immer lag er an den Baum gelehnt, krummhornig, nashaarig und schaukelbäuchig wie ehedem. Sein Kopf war ihm am Stamm vorbei nach hinten gekippt, seine Pferdeschnauze stand ihm offen, die Lippen flatterten lustig bei jedem Schnarcher und sein Schnarchen war so gewaltig, dass es kleine Wellen auf die Teichoberfläche malte. Andy jauchzte glücklich. So toll all die Veränderungen waren. Dass Meckermähne Meckermähne geblieben war, freute sie am allermeisten.